Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Neuer Besitzer für die Basler Zeitung. Der Finanzier Tito Tettamanti und der Anwalt Martin Wagner übernehmen den Basler Medienkonzern mit über 1000 Angestellten. Ein knappes Ergebnis in Kiew. Der prorussische Oppositionsführer Viktor Janukowitsch scheint die Präsidentenwahl in der Ukraine zu gewinnen. Flaute beim America's Cup. Ohne Wind kommen auch teuerste Hightech-Boote nicht in Fahrt. Und die Arbeitslosigkeit in der Schweiz. Die Quote ist im Januar auf 4,5% gestiegen. Die regionalen Arbeitsvermittler haben landesweit 3000 Leute mehr zu betreuen. Einblick in den Alltag von Arbeitslosen und Arbeitsvermittlern gibt das Tagesgespräch aus dem RAF Lenzburg. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Susanne Schmucke.
Die Verlegerfamilie Hagemann gibt ihre Anteile an der Basler Zeitung vollständig ab und auch das Werbe- und Marketingunternehmen Publigroup steigt aus. Neue Besitzer der Basler Zeitung werden die Investoren Tito Tettamanti und Martin Wagner. Ob sich das auf die Ausrichtung der Zeitung auswirken wird, dazu der bisherige BAZ-Verleger Matthias Hagemann.
Wir haben Dr. Tito Tettamanti und Martin Wagner als harte, aber faire Verhandlungspartner erlebt, bei denen der Erhalt der Basler Zeitung als eine unabhängige Tageszeitung ein tiefes Anliegen ist.
Das Liechtensteiner Landgericht hat einem deutschen Steuersünder Recht gegeben. Der Immobilienhändler war vom Datendiebstahl bei der damaligen Liechtensteiner LGT Treuhand betroffen. Er hatte sein Geld in anonymen Familienstiftungen versteckt und beschuldigte die Bank, ihn über den Datendiebstahl vor 2 Jahren nicht informiert zu haben. So habe er sich nicht mehr selbst anzeigen und nicht von einer Amnestie profitieren können. Laut dem Liechtensteiner Gericht muss ihn die Nachfolgegesellschaft der LGT Treuhand mit 7,3 Millionen Euro entschädigen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit Bundespräsidentin Doris Leuthard wegen des aktuellen Steuerstreits telefoniert. Dies gab der deutsche Regierungssprecher bekannt. Merkel und Leuthard seien sich einig, dass die guten nachbarschaftlichen Beziehungen nicht belastet werden sollten. Leuthard habe die Bereitschaft der Schweiz bekräftigt, die Verhandlungen mit Berlin über ein Doppelbesteuerungsabkommen fortzusetzen. In der Schweiz ist die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen im Januar noch einmal um 3.000 gestiegen auf 175.000. Das ist ein Anstieg von 4,4% auf 4,5%. Die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen erhöhte sich leicht auf 30.000. Innerhalb eines Jahres ist das aber ein Anstieg von 40%. In den Westschweizer Kantonen und im Tessin stieg die Arbeitslosenquote im Januar auf durchschnittlich 6,1%. In der Deutschschweiz dagegen blieb sie bei 3,8%. Für die FDP ist der freie Personenverkehr mit der EU nach wie vor eine gute Sache, auch ein Jahr nach der Abstimmung. Nur so erhalte die Schweizer Wirtschaft die benötigten Arbeitskräfte, hält die FDP fest. Und dass die Arbeitslosigkeit steigt, sei wegen der Wirtschaftskrise und nicht wegen der Personenfreizügigkeit. Zugleich betonte die FDP nochmals, auch sie sei dafür, dass Ausländer aus EU-Staaten in ihre Heimat zurückkehrten, sobald sie arbeitslos würden. Der Schweizer Jurist Joseph Voyam ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Joseph Voyam gilt als Vater der jurassischen Kantonsverfassung, an deren Ausarbeitung er in den 70er Jahren maßgeblich beteiligt war. Voyam hatte außerdem 15 Jahre lang das Bundesamt für Justiz geleitet und bei der UNO präsidierte der Jurassier das Komitee zur Überwachung der Antifolterkonvention. Schließlich war Voyam 1996 und 2000 Vizepräsident der Vergy-Kommission zur Aufarbeitung der Rolle der Schweiz in der Nazizeit. Seit Dezember hat in der Schweiz die Zahl der Norovirus-Ausbrüche deutlich zugenommen. Das Norovirus gilt als Erreger der Magen-Darm-Grippe. Betroffen von den Norovirus-Ausbrüchen waren oder sind 28 Spitäler und Heime, aber auch 2 Kasernen, wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilt. In der Ukraine hat sich Oppositionsführer Viktor Janukowitsch zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. Zugleich drängte er seine Rivalin Julia Timoschenko zum Rücktritt als Ministerpräsidentin. 95% der Stimmen sind ausgezählt. Janukowitsch führt laut der amtlichen Wahlkommission mit 48%, auf Timoschenko entfallen zurzeit 46%. In Deutschland gehen die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in eine zweite Woche. In Mainz und Hannover wurde der öffentliche Verkehr am Morgen lahmgelegt. Mit den Warnstreiks in verschiedenen Bundesländern wollen die Gewerkschaften für 2 Millionen Angestellte eine Lohnerhöhung von 5% erzwingen. Neben dem öffentlichen Verkehr sind auch Kindertagesstätten, Behördenstellen und die Kehrichtabfuhr betroffen. Der Bergbaukonzern Xstrata mit Sitz in Zug hat letztes Jahr 40% weniger Gewinn gemacht. Er betrug noch 2,7 Milliarden Dollar, wie das britisch-schweizerische Unternehmen meldet. Der Umsatz ging um 16% zurück auf 23 Milliarden Dollar. Xstrata ist der weltweit wichtigste Produzent von Kohle für Kraftwerke. Für die Zukunft erwartet der Konzern ein deutliches Wachstum, vor allem wegen der starken Nachfrage nach Energie in Asien.
Die Basler Zeitung hat also neue Besitzer. Die sind zwar altbekannte im Geschäft mit Zeitungstiteln und Verlagen und doch eine überraschende Besetzung. Weitere Stichworte: Zürich nach einer überraschenden Krawallnacht mitten im Wahlkampf. Deutschland, auch in Baden-Württemberg und Bayern stehen offenbar Schweizer Bankdaten zum Verkauf. Ukraine, die Wahl ist eigentlich gelaufen, aber vorbei ist sie nicht. Valencia, der America's Cup ist eigentlich das Duell zweier Milliardäre und Arbeitslosigkeit, Erläuterungen zu den neuesten Zahlen und Eindrücke aus dem RAF, das Tagesgespräch zu Besuch in Lenzburg, wo der Kanton Aargau eines seiner 7 Arbeitsvermittlungszentren betreibt. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index steht bei 6.261 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 46,72 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,718. Das Wetter. Im Norden lockert sich der Hochnebel über dem Flachland teilweise auf. Außerhalb der Nebelgebiete scheint überall die Sonne. Die Temperatur liegt beidseits der Alpen zwischen 1 und 6 Grad. Am Dienstag ist es zuerst teils neblig, teils sonnig, dann ziehen aus Westen Wolken auf, die allmählich auch Regen oder ab 400 bis 700 Metern Schnee bringen. Am Mittwoch schließlich schneit es zeitweise bei minus 2 Grad. Im Süden ist es mit Nordföhn teils sonnig bei plus 8 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Schon lange wurde gemunkelt, dass die Basler Zeitung verkauft werden soll. Vor allem die Neue Zürcher Zeitung war im Gespräch, aber jetzt geht die Basler Zeitungsgruppe nicht an ein grosses Medienhaus, sondern an den Investor Tito Tettamanti und an den Basler Medienanwalt Martin Wagner. Am Morgen haben Verkäufer und Käufer in Basel informiert. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath war für uns dabei.
Heute Morgen um 11 Uhr ist der Verleger der Basler Zeitung Matthias Hagemann vor die Medien getreten.
Wir sind durchaus glücklich über die nun erreichte Lösung. Wir haben Dr. Tito Tettamanti und Martin Wagner als harte, aber faire Verhandlungspartner erlebt, bei denen der Erhalt der Basler Zeitung als eine unabhängige Tageszeitung ein tiefes Anliegen ist.
Die Familie Hagemann verkauft die Basler Zeitung Mediengruppe, zu der neben dem Flaggschiff auch kleinere Zeitungen und Druckbetriebe gehören, aber nicht ganz freiwillig.
Meine Damen und Herren, dieser Verkauf erfolgt vor dem Hintergrund des starken strukturellen Wandels und der Konsolidierung des Schweizer Tageszeitungsmarktes.
Wie andere Zeitungen leidet auch die Basler Zeitung seit Jahren unter Leser- und Inserateschwund. Im vergangenen Jahr musste die Verlegerfamilie deshalb ein hartes Sparprogramm durchziehen. Und trotzdem hat die Gruppe dann doch noch mehrere Millionen Franken Verlust eingefahren. Am Schluss stand nur noch ein Verkauf als letzte Option offen.
Wir mussten einsehen, dass das ursprüngliche und immer mit Vehemenz verfolgte Ziel, die Mehrheit am Unternehmen Nationalzeitung und Basler Nachrichten AG für die nächste Generation in der Familie zu halten, nicht mehr realistisch ist.
Die neuen Besitzer der Basler Zeitung heißen Tito Tettamanti und Martin Wagner, ein Investor und ein Anwalt. Diese haben hehre Ziele, wie Martin Wagner vor den Medien erklärt hat.
Wir haben daher mit dem Kauf der Basler Zeitung erneut ein wichtiges Zeichen in unserem Land gesetzt gegen die Medienkonzentration. Diese Medienkonzentration gilt es mit allen Kräften zu verhindern.
Obwohl Tito Tettamanti und Martin Wagner kein großes Medienhaus beherrschen, Unbekannte sind sie in der Medienszene nicht. Tettamanti gilt als heimlicher Unterstützer der Weltwoche. Martin Wagner besaß bis vor kurzem den Basler Lokalsender Radio Basilisk. Beide gelten als glaubwürdig. Wollen sie mit dem Kauf der Basler Zeitung also Politik machen? Martin Wagner dementiert.
Ich habe gesagt, ich bekenne mich zum geltenden Redaktionsstatut. Ich habe gesagt, ich bekenne mich zur Medien- und Pressefreiheit. Und ich habe gesagt, dass Matthias Gehring der Wächter ist der Presse- und Medienfreiheit hier in der Schweiz, in Basel.
Über den Verkaufspreis schweigen sich die Parteien aus. Auch darüber, wie hoch die Schulden sind, die die neuen Besitzer mit übernehmen müssen. Martin Wagner, der neu das Unternehmen als Verwaltungsratspräsident führen wird, sagt aber, er wolle und müsse mit der Basler Zeitung Geld verdienen. Durch die soeben durchgeführte Restrukturierung sei dies auch möglich.
Philipp Erhardt aus Basel. Nun zu Medienredaktor Beat Soltermann hier im Studio. Dass es bei der Basler Zeitung wie bei anderen in der Branche geschäftlich zu wenig gut läuft, war kein Geheimnis. Dass irgendwas passieren musste, war klar. Ist das jetzt die Lösung, die irgendwie naheliegend war?
Also mich hat es ehrlich gesagt auch etwas überrascht, dass jetzt die ganze Firma verkauft wird an diese beiden neuen Eigentümer. Bis jetzt ist man eben immer davon ausgegangen, dass die Familie Hagemann eine Mehrheit des Unternehmens behält und sozusagen einen Juniorpartner sucht. Und es waren ja auch verschiedene Interessenten in der Gegend. Man hat ja verschiedene Namen schon jetzt gehört. NZZ zum Beispiel war eine Favoritin. Es gab aber auch Interessenten aus dem Ausland und weitere aus dem Inland. Und dass man jetzt das ganze Unternehmen verkauft, das zeigt, wie dringend die Sache war, die Zeit hat gedrängt und es zeigt auch, dass offenbar die Hagemann-Familie die Gelegenheit packen wollte, das ganze Unternehmen als eigenständiges Unternehmen an einen unabhängigen Investor zu verkaufen.
Und was ist von diesen neuen Besitzern nun zu erwarten?
Ja, da habe ich verschiedene Fragezeichen und auch der Beitrag von Philipp Erhardt konnte eigentlich hier nicht wirklich Antworten liefern, weil mir ist nicht wirklich klar, ob da jetzt wirklich keine ideelle Beeinflussung stattfindet, trotz Redaktionsstatut. Man muss sich fragen, warum interessiert sich ein Investor, warum interessiert sich ein Medienanwalt für ein Zeitungsunternehmen? Ich nehme an, dass da doch gewisse Absichten vorhanden sind, eben eine politische Meinung durchzudrücken, vor allem auch, wenn man sieht, dass sowohl Tettamanti wie auch Wagner ja bei diesem ganzen Weltwoche-Deal dabei waren und zum Teil noch dabei sind. Und dort hat man dieses Blatt klar auf rechts getrimmt. Also da gibt es verschiedene Fragezeichen, auch finanziell gibt es Fragezeichen, auch wenn diese Restrukturierung durchgeführt worden ist. Die Basler Zeitung steht nicht gut da. Wie wollen die das Loch stopfen? Ist das einfach ein teures Hobby dieser beiden Herren? Oder wollen sie damit mal Geld verdienen? Sind weitere Synergien geplant mit weiteren Übernahmen von Zeitungen? Ganz viele Fragezeichen.
Sie gehen also davon aus, dass Leserinnen und Leser der Basler Zeitung das in ihrem Leitblatt spüren werden.
Ich nehme an, dass sie das spüren werden und das ist auch vielleicht das Heikle am Ganzen, weil die Basler Zeitung, die hat heute noch eine Auflage von 88.000 Stück. Früher waren das mal 120.000. Das hat mit strukturellen Veränderungen zu tun, dass man heute halt weniger Zeitung liest, aber es gibt auch weitere Gründe. Und ich denke, man muss da ganz behutsam vorgehen, vor allem in Basel, das noch eher als links gilt und vor allem auch in Basel, das als sehr veränderungsresistent gilt. Wenn man sich zurückerinnert, als die Basler Zeitung sich vor ein paar Jahren ein neues Layout zugelegt hat, gab es ganz viele negative Reaktionen von der Leserschaft.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Beat Soltermann. «176.000 Menschen waren Ende Januar arbeitslos gemeldet, 3.000 mehr als Ende Dezember. Das ist immer noch eine Zunahme, aber die Zahl ist weniger stark gewachsen als im Monat vorher. Dazu kommt, viele haben im Januar ihre Stelle saisonbedingt verloren, also nicht wegen der Wirtschaftskrise. Bedeutet das, der Arbeitsmarkt hat das Schlimmste überstanden?» Wirtschaftsredaktorin Susanne Giege.
Erholt sich die Wirtschaft, heißt das noch lange nicht, dass sich auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannt. Im Gegenteil, oft lässt dieser lange auf sich warten. Nun beginnt das neue Jahr aber besser als erwartet. Serge Geier vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
Der Januar war in dem Sinne eine positive Überraschung, als die Arbeitslosigkeit nur noch und ausschließlich aus saisonalen Gründen zugenommen hat.
So gab es hauptsächlich mehr Arbeitslose in der Bau- und Temporärbranche, in Bereichen also, in denen in den Wintermonaten erwartungsgemäß weniger läuft. Kaum jemand verliert zurzeit aber den Job wegen der Wirtschaftskrise. Ein gutes Zeichen. Und dennoch, von einer Trendwende könne noch keine Rede sein.
Wir betrachten das eher als eine vorübergehende Stabilisierung und befürchten nach wie vor, dass die Arbeitslosigkeit im nächsten Winter noch etwas höher sein könnte.
Die Gründe? Viele Betriebe haben relativ wenig Stellen abgebaut. Viele beanspruchen zudem die Möglichkeit der Kurzarbeit. So hat das SECO berechnet, dass ohne die Nutzung der Kurzarbeit die Arbeitslosenquote nicht 4,5%, sondern 5% wäre. Serge Geier weiß deshalb, damit sich auf dem Arbeitsmarkt etwas bewege, genüge es nicht, wenn es mit der Wirtschaft leicht aufwärts gehe. Es brauche mehr.
Wir brauchen ein starkes Wirtschaftswachstum möglichst schnell, damit die Arbeitslosigkeit dann dauerhaft zurückgeht.
Bloß dieses starke Wirtschaftswachstum sei zurzeit noch nicht in Sicht, sagt der Direktor für Arbeit beim SECO. Er sieht deshalb trotz der heutigen positiven Überraschung etwas besorgt in die Zukunft, denn es kämen noch weitere Probleme hinzu.
Die Arbeitslosigkeit ist vor etwas mehr als einem Jahr stark gestiegen. Das führt dazu, dass jetzt die Zahl der Langzeitarbeitslosen zu steigen beginnt.
Und wenn jemand zu lange nicht im Arbeitsprozess ist, umso schwieriger wird die Integration. Für die künftigen Monate sieht Serge Geier also weiterhin eine Stabilisierung. Wenn die Wirtschaft aber nicht möglichst schnell, möglichst stark wächst, dann wird es für viele Menschen längerfristig auf dem Arbeitsmarkt schwierig.
Einen Einblick in den Alltag von Arbeitslosen und Arbeitsvermittlern gibt um 13 Uhr das Tagesgespräch aus dem RAF Lenzburg. Damit hatte die Polizei der Stadt Zürich nicht gerechnet. Rund 400, hauptsächlich junge Leute, trafen sich in der Nacht auf Samstag spontan und zogen in einer Art Saubannerzug durch die Langstrasse. Die Polizei kam zu spät und konnte erst eingreifen, als die Krawallmacher bereits massiven Sachschaden angerichtet hatten. Viele Zürcher Politiker fordern jetzt mehr Polizei. Experten für Jugendgewalt unterstützen diese Forderung, sagen aber auch, damit sei es nicht getan. Zürich-Korrespondent Klaus Ammann.
Reto Casanova vom Stadtzürcher Polizeidepartement macht keinen Hehl daraus, dass die Polizei überrumpelt worden ist.
Es war das erste Mal, dass sich so verschiedene Gruppierungen zusammengerauft haben, nämlich Schwarzer Block einerseits, sogenannte Fußballfans auf der anderen Seite und Partygänger, die einfach noch ein bisschen Unterhaltung in dieser Aktion sahen. Das war erstmalig in Zürich und da war die Polizei tatsächlich überrascht.
Zwar sei auf Flyern und über die Internetplattform Facebook zu dieser Demonstration aufgerufen worden.
Aber zum einen können nicht sämtliche Informationen auf Facebook abgerufen werden und zum anderen ist es immer sehr schwierig zu beurteilen, was so ein Aufruf dann wirklich für Konsequenzen hat. Und aufgrund dieses Aufrufs in Facebook und dieser kleinen Flugblätter, die verteilt wurden, war es unmöglich abzuschätzen, was sich daraus ergeben würde.
Eine Horde aus politisch motivierten und gelangweilten Jugendlichen, die unter Alkoholeinfluss zusammenschlägt, was ihr in den Weg kommt. Auch bei der Stadtzürcher Taskforce Jugendgewalt sei man davon überrascht worden, sagt der stellvertretende Leiter Roland Zurkirchen.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt kannten wir solche Phänomene eigentlich in diesem Ausmaß nicht. Ich denke nicht, dass wir jetzt damit rechnen müssen, dass das jeden Samstag oder so passiert, weil wir von der Repressionsseite her lernfähig sind und das auch dementsprechend eindämmen können.
Mehr Repression, das heißt mehr Polizei. Die politische Rechte hat sich diese Forderung sofort auf die Fahnen geschrieben. Schließlich befinden sich die Stadtzürcher Parteien mitten im Wahlkampf für den 7. März. Die SVP verlangt, dass die Stadtpolizei eine Bereitschaftstruppe schaffe, die jederzeit auf solche Gewaltausbrüche reagieren könnte. Auch die SP ist nicht gegen eine solche Truppe. Die Sozialdemokraten möchten diese jedoch mit den bestehenden Mitteln und Polizeikräften bilden. Für Roland Zurkirchen kann mehr Polizei aber mittelfristig nicht die alleinige Lösung sein.
Wir von der Taskforce, wir sagen auch, dass das Ganze vor allem im Bereich der Repression ein Zusammenspiel sein muss mit dem Bereich der Intervention, bei welcher wir versuchen, schon auf einer unteren Level Konflikte im öffentlichen Raum zu lösen, und natürlich mit dem Bereich der Prävention, bei welchem wir versuchen, die Haltung generell im Bereich von Gewalt und Gewaltausübung vor allem in den Schulen auch zu ändern.
Viele Jugendliche, die am Samstag an der unbewilligten Demonstration teilgenommen haben, stammten nicht aus der Stadt selbst, vermutet Zurkirchen. Sie kämen vielmehr aus der Region und suchten in der Anonymität der großen Stadt ihren Kick. Und da gelte es, präventiv präsent zu sein, damit Gewalttäter ihre Anonymität verlieren.
Zehn Tage ist es her, seit eine CD mit gestohlenen Daten von deutschen Steuersündern erstmals für Aufruhr sorgte. Seither vergeht kein Tag, an dem nicht neue Einzelheiten publik werden, und mittlerweile sind es schon 3 CDs, über die die Behörden entscheiden müssen. Kaufen oder nicht kaufen, bleibt die heikle Frage. In Nordrhein-Westfalen wird der Deal gemacht, in Bayern und in Baden-Württemberg denkt man noch nach. Zum neuesten Stand Ursula Hötzeler aus Berlin.
Die Steuerfahnder in Wuppertal haben derzeit eine Feriensperre. Sie gelten als besonders hartnäckig, wenn es um Steuerhinterziehung geht. Wohl der Grund dafür, dass ausgerechnet ihnen die gestohlenen Daten zuerst angeboten wurden. Jetzt fahren sie Zusatzschichten. Ob die Fahnder das brisante Material bereits haben, ist allerdings unklar. Nur so viel weiß man. Am Wochenende wollte sich eine Delegation mit dem Datendieb irgendwo in Frankreich treffen, um die gestohlenen Informationen zu kaufen. Soweit sind die Behörden in Bayern und Baden-Württemberg noch nicht. Dort tauchten am Wochenende CD Nummer 2 und Nummer 3 auf. Auch sie offenbar beschrieben mit Tausenden von Bankdaten aus der Schweiz und Luxemburg. Doch vor allem in Stuttgart zögert die Regierung beherzt zuzugreifen. Der Finanzminister von der CDU will, der Justizminister von der FDP ist strikt dagegen. Ihm drehe sich der Magen um bei diesem dubiosen Geschäft mit dubiosen Leuten und ihren dubiosen Motiven, sagte Ulrich Goll. Der deutsche Rechtsstaat dürfe sich nicht selbst demontieren. Wer das Seilziehen in der christlich-liberalen Regierung am Ende gewinnt, ist noch nicht entschieden. Heute Abend wird zuerst einmal das Kabinett beraten. Unterdessen haben viele deutsche Steuersünder die Flucht nach vorn angetreten. Quer durch die Republik melden sie sich bei Anwälten und Finanzbehörden, um sich selbst anzuzeigen. So soll sich laut Focus in Berlin letzte Woche ein Mann gemeldet haben, der 4,5 Millionen Euro Steuern nachzahlen will. Eine Information, die jedoch offiziell nicht bestätigt wurde. Bei der Bevölkerung kommen solche Nachrichten gut an. Gerade jetzt, da die Krise tiefe Löcher in die Staatskasse gerissen hat und überall gespart wird, ist die Jagd auf Steuersünder populär. Nach allen Umfragen ist die Mehrheit der Deutschen für den Datenkauf. Sie hat kein Verständnis dafür, dass gerade die Reichen geschont werden. Bei der ganzen Diskussion, die auch in den Medien noch immer breit geführt wird, kommt die Schweiz nicht gut weg. Die Behörden müssten endlich kooperieren, heißt es. Das Bankgeheimnis müsse fallen. Eine Meinung, die gestern übrigens auch Finanzminister Schäuble vertreten hat. Er will jetzt nicht mehr länger mit seinem Kollegen Merz nur telefonieren, sondern ihn vermutlich am nächsten Wochenende auch persönlich treffen.
In der Ukraine herrscht politische Hochspannung. Nach der Präsidentenwahl sind zwar noch nicht alle Stimmen ausgezählt, aber es sieht ganz danach aus, dass Viktor Janukowitsch gewonnen hat. Der Mann, der vor 5 Jahren mit Wahlfälschungen versucht hatte, Staatschef zu werden und der damit die Orange Revolution ausgelöst hatte. Seine Gegnerin Julia Timoschenko gibt nicht klein bei, es könnte sein, dass sie die Wahlresultate aus gewissen Wahlkreisen vor Gericht anfechten will, auch wenn die Wahl offenbar gelaufen ist. Aus Kiew, Peter Giesling.
Am, wenn auch nur sehr knappen Sieg von Viktor Janukowitsch ist nicht mehr zu rütteln. Und so ließe sich der Wahlsieger denn auch bereits in der vergangenen Nacht nicht nehmen, sich von seiner Anhängerschaft feiern zu lassen. Ich werde eine Politik betreiben, welche das Vertrauen aller Bürgerinnen und Bürger verdient. Und Gott sei Dank, dass uns geholfen wurde, ein neues Blatt in der Geschichte unseres Landes aufzuschlagen. Janukowitschs Rivalin, die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Timoschenko, tut sich offensichtlich schwer, ihre Niederlage einzugestehen. Sie zieht deshalb auch in Erwägung, das Wahlergebnis wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten im Wahlablauf anzufechten. Aber dies zeigt eben das Wahlresultat trotzdem. Die Symbolfigur der einstigen Orangenen Revolution vermochte die Wählerschaft nicht mehr so sehr zu überzeugen, wie das noch vor 5 Jahren der Fall war. Einige Passanten freuten sich denn heute früh auch über den Wahlausgang, andere gaben sich äußerst konsterniert. Dieses Resultat ist für die nächsten 5 Jahre eine große Schande für unser Land. Ich war schon immer für Viktor Janukowitsch. Er wird der Ukraine auch aus ihrer Krise helfen. Leider ist unsere Gesellschaft ein weiteres Mal in 2 Teile aufgeteilt worden. Ich bin enttäuscht, habe ein anderes Ergebnis erwartet, aber so ist es nun mal leider. Der Wahlsieger wird wohl nicht lange zuwarten und schon bald versuchen, sich von Julia Timoschenko in ihrer Funktion als Ministerpräsidentin zu trennen. Die Politik in der Ukraine dürfte etwas träger, weniger dynamisch werden, auch wenn jetzt einige Beobachter davon ausgehen, Janukowitsch werde es vielleicht gelingen, etwas mehr für Ruhe zu sorgen und zur Stabilität im Land beizutragen. Liberaler, pluralistischer werde es unter einem Präsidenten Janukowitsch nicht werden, meint beispielsweise auch der Kiewer Politologe Michael Pakrebinski. Unter Janukowitsch dürfte es eine Entwicklung zu weniger Pluralismus geben. Er hat ja bereits angedeutet, dass er die Stellung des Staatspräsidenten entsprechend stärken möchte. Julia Timoschenko gehört nicht zu jenen Politikern, welche schnell aufgeben. Sie setzt zwar nach wie vor darauf, dass der Sieg des Apparatschiks Janukowitsch viele Menschen auf die Straße treiben, dass die Wahl von gestern einmal mehr zu einem Massenprotest führen wird, wie einst vor 5 Jahren. Experten wie der Politologe Michael Pakrebinski sehen das allerdings anders. Wenn sich hier nochmals Leute versammeln, so werden doch hauptsächlich Menschen herkommen, die dafür bezahlt werden. Das wäre dann ein kleingeschriebener Maidan, kein Volksaufstand mit Tausenden von Teilnehmern. Nein, sowas wird es hier nicht mehr geben. In den nächsten paar Wochen wird Julia Timoschenko wohl noch für ein paar Aufregungen sorgen. Bald aber könnte es im Politikbetrieb des Landes, jedenfalls fürs Nächste, etwas ruhiger werden. Vielleicht.
Jetzt gilt's tatsächlich ernst beim 33. America's Cup, dem Wettstreit um die begehrteste Trophäe der Segler. Heute soll die erste Regatta stattfinden. Die Boote von Alinghi und BMW Oracle liegen startbereit vor Valencia im Mittelmeer, doch es fehlt der Wind. Und der legendäre America's Cup hat viel von seinem Glanz verloren. Lange sah es sogar danach aus, als ob das Rennen wegen des Größenwahns von 2 Milliardären untergehen würde. Barbara Colpi über den Gigantismus und seine Folgen.
Ernesto Bertarelli Alinghi gegen Larry Ellison BMW Oracle. Bevor es nun vor Valencia wieder aufs Wasser ging, wurde dieses Duell der reichen und mächtigen Besitzer während 2,5 Jahren vor dem New Yorker Gerichtshof ausgetragen. Beide Seiten setzten alles daran, das Reglement zu ihren Gunsten umzugestalten und verstrickten sich in einem juristischen Hin und Her. Der America's Cup drohte an den selbstüberschätzten Egos der beiden Teilnehmer zu ersticken. Der Größenwahn der Besitzer manifestiert sich nicht nur in den riesigen Investitionssummen von geschätzten mehreren 100 Millionen Franken pro Team, sondern wird optisch durch die beiden Boote untermalt. Auch Ernesto Bertarelli spricht von Dimensionen, wie man sie bisher nicht gekannt hatte. Der Katamaran von Alinghi, ein Zweirumpfboot, wie es auf Seen zu finden ist, im Riesenformat. Der Trimaran von BMW Oracle mit dem größten je gebauten Flügelsegel. Wäre die Geschichte nun weitergegangen wie im alten Griechenland, dann wäre eine solche Selbstüberschätzung, die Hybris, vom gerechten Zorn der Götter gerächt worden, die Boote vom Blitz getroffen, auseinandergefallen und versunken. In der Moderne kam es aber anders und Ernesto Bertarelli weist darauf hin, dass es nicht das erste dunkle Kapitel in der über 150-jährigen Geschichte des Americas Cup gewesen sei.
C'est un peu comme ça, c'est un peu la Coupe d'America. Il faut de temps en temps traverser des périodes sombres pour peut-être pouvoir ressortir de l'autre côté avec quelque chose d'encore mieux.
Obwohl Ernesto Bertarelli mit seiner ursprünglichen Idee, die älteste Sporttrophäe zu einem Wirtschaftsunternehmen und Medienspektakel zu machen, gescheitert ist, bleibt er zuversichtlich, was die Zukunft des America's Cup angeht. Auch wenn die 33. Austragung zur Farce verkommen ist, konnte der totale Fall im letzten Moment gerade noch abgewendet werden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.